weil wir werden es gar nicht mehr schaffen, alle Patientinnen und Patienten zu versorgen. Also die Gesundheitskompetenz muss größer werden und wir Ärztinnen und Ärzte haben trotzdem noch in Zukunft genug zu tun.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Herzlich willkommen, mein Name ist Alexander Becker und ich sitze hier mit zwei Expertinnen für digitale Gesundheit. Beide haben einen klaren medizinischen Background, beide sind erfolgreiche Podcasterinnen. Andrea Buzzi, Gründerin der Kommunikationsberatung The Medical Network, ist Host des erfolgreichen und preisgekrönten Digital Pioneer Podcasts. Wem sage ich das? Die meisten Hörer kennen ja Andrea Buzzi. Schließlich ist sie Host des Podcasts, den Sie gerade hören. Nur ist heute alles etwas anders. Wir nehmen den Podcast alle gemeinsam an einem Tisch auf und nicht wie sonst remote. Und Andrea ist sozusagen in einer Doppelfunktion da, als Host und als Gast. Im Zentrum der Folge steht jedoch Dr. Med. Alexander Wiedmann. Ohne Untertreibung darf man sie schon als eine Pionierin im Bereich Digital Health bezeichnen. Neurologin und Psychotherapeutin mit über 20 Jahren klinischer Erfahrung ist Host des Podcasts Docs Digital. Im Mittelpunkt dieser Folge soll die Frage stehen, wie es um die Digitalisierung der Ärzteschaft bestellt ist und was wir tun können, um die Digitalisierung in dieser Gruppe und im gesamten Gesundheitswesen voranzubringen. Aber jetzt genug der Vorrede. Wenn schon zwei so tolle Podcasterinnen hier sitzen, stellt sich gleich die Frage, ist Podcast ein Tool, das jeder Arzt kennt oder auch gar nutzen sollte?
Hallo, vielen Dank erstmal für die Einladung, lieber Alex, lieber Andrea. Ja, sollte jeder Arzt einen Podcast kennen? Ich würde sagen, ja klar, natürlich, weil es ein tolles Medium ist, was man zwischendrin immer wieder konsumieren kann. Ich höre sehr viele Podcasts auch gerne vorzüglich im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder zurück oder wo auch immer hin. Und das finde ich, ist ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Medien.
Ja, absolut. Kann ich mich natürlich nur anschließen. Danke, Alex, dass du uns so schön anmoderiert hast, was ja sonst eigentlich meine Aufgabe ist. Aber ich freue mich auch mal, über meine Erfahrungen berichten zu können. Und ich habe das Gefühl, dass auch durch die Rückmeldung von meinen Hörerinnen, das geht dir ja wahrscheinlich auch so, Alexandra, dass man ganz unterschiedliche Informationen und Stellschrauben bei den Leuten auch berührt. Also einmal so ein bisschen Fachkompetenz vermitteln, dann aber auch so diese emotionale Auseinandersetzung mit dem Thema. Das geht irgendwie leichter, wenn man so ein schönes Storytelling-Format hat und vielleicht auch jetzt nicht so sich das reinprügelt, die Bildung, sondern auch auf eine gewisse Weise das auch mal beim Joggen oder beim Autofahren macht. Und wir sehen ja auch, dass die Zugriffszahlen auf unsere Medien, also auf den eHealth Pioneers Podcast auf jeden Fall immer weiter ansteigen. Kannst du das bestätigen?
Also ich bin jetzt seit 2 Jahren dabei. Jetzt habe ich so ungefähr 151, 52 Folgen veröffentlicht. Ja, definitiv. Also am Anfang dachte ich, na, ob das hier interessiert, was ich mache. Und doch, es ist ein sehr wichtiges Thema und da hatte ich schon den richtigen Riecher. Ja.
Vielleicht sollten wir einfach nochmal alle Ärzte und Ärztinnen, die das jetzt hier hören, ermutigen. Schaut doch mal bei Spotify oder bei Apple Podcast nach, was es da noch so für tolle Formate gibt, weil wir sind ja nicht die Einzigen. Nein. Also
kannst du noch welche oder könnt ihr noch welche empfehlen?
Ja, gerne meinen neurologischen Kollegen, den Dr. Kai Grune mit klinisch relevant, der nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Therapeuten und Pflegeberufe anspricht und ein sehr breites Bild abbildet an klinischen Themen, die er dort vorstellt. Den möchte ich ganz besonders hier hervorheben. Ja.
Ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, dass es auch in vielen Fachbereichen Spezialpodcasts gibt, die natürlich nochmal die betonten Vorteile doppelt liefern. Ja, es ist nicht nur Storytelling und Unterhaltung. Wir sind hier sehr auf einer Meta-Ebene unterwegs, sondern wirklich auch immer was, was man wahrscheinlich direkt in der Praxis in die Arbeit integrieren kann.
Genau, wenn es um medizinische, inhaltliche Themen geht, dann kann man manches natürlich sofort integrieren. Und natürlich gibt es auch Podcasts, wo es rein um neueste wissenschaftliche Studien geht. Mhm. Aber ich bin ja eher so der Praktiker und Kliniker und gehe immer die Dinge gerne pragmatisch an. Und deswegen auch die Form meines Podcasts.
Ja, kann ich bestätigen. Sehr hands-on. Und ich fand auch gerade so die Einblicke, die du uns gibst, was in den Arztpraxen und MVZs tatsächlich auch passiert. Das ist, glaube ich, must hear für alle Hersteller, Startups im Bereich eHealth. Nicht bei der ganzen Produktentwicklung vergessen, was die Anwender eigentlich brauchen. Ne?
Genau, die werden mal mehr und mal weniger eingebunden. Also ich habe ja mit schon vielen Herstellern und Entwicklern gesprochen aus den verschiedensten Unternehmen und da gibt es welche, die behaupten, sie binden die Anwender mit ein und andere haben da wirklich hier große Communities und gehen wirklich zu denen in die Praxen und beziehen die mit ein. Und da gibt es schon große Unterschiede, aber jede Technologie an sich macht gar nichts und wird verschwinden und kann man nicht verkaufen, wenn man die anderen nicht mitnimmt und das wirklich einfach machbar und ist und Spaß macht. Ja, Medizin und überhaupt so Technologien müssen nicht mehr weiß und steril sein und so langweilig, sondern es muss auch da ein gutes Gefühl sein in der Nutzbarkeit. Da geht es um Tools, die jetzt sozusagen die Prozesse verbessern, aber auch natürlich digitale Tools, die uns das Arbeiten mit unseren Patientinnen und Patienten erleichtern, diagnostische Tools und auch therapeutische Tools. Also auf jeglicher Ebene gibt es ganz viel Veränderungen, die man einsetzen kann, die das Leben von den Ärztinnen und Ärzten, aber natürlich auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Patienten und Patienten erleichtert.
Bevor wir stärker in das Thema, was die Ärzte konkret tun können, einsteigen, hast du gesagt, man muss die Menschen mitnehmen. Du nimmst ja jetzt ganz aktiv die Ärzte mit auf die digitale Reise und unterstützt sie dabei. Nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Wie bist du dazu gekommen? Also wie kam es, dass du irgendwie zur Reiseleiterin wurdest, um die Ärzte zu digitalisieren?
Ja, also wie bin ich dazu gekommen? Ich war ganz normal, also über 20 Jahre bin ich dabei, ganz normal in der Klinik und in der Praxis. Und habe, ja, also das ist eigentlich ein sehr privates Thema, aber was relativ relevant dafür ist, dass ich das mache, was ich tue, habe ich vor 12 Jahren neben meiner klinischen Tätigkeit ein ehrenamtliches Projekt für alleinerziehende Eltern in Deutschland gegründet gehabt. Das war noch von einer Zeit, wo es noch kein Instagram gab und Facebook ganz oben stand. Warum habe ich das gemacht? Ein erstes digitales Projekt, weil es keine Hilfen für diese Zielgruppe gab. Therapeutisch und ärztlich waren die sehr außen vor. Mich hatte es selbst getroffen und ich war völlig entsetzt, weil dieses Gesundheitssystem mir damals nicht ermöglichte, mit zwei kleinen Kindern eine Oberarztstelle anzutreten. Und meine männlichen Kollegen machten da alle Karriere und ich war richtig sauer auf das System und dachte so, es kann doch gar nicht wahr
Wut
sein.
Wut ist ein guter Treiber.
Ja, ja, Wut ist guter Treiber. Es hat mich massiv getrieben. Ich habe mir beigebracht, wie man Blogs baut. Ich habe damals einen sehr bekannten Podcast gehabt für alleinerziehende Eltern, habe zwei Bücher geschrieben, zwei therapeutische Ratgeber und auch einige Preise gewonnen. Und es war unfassbar, was ich sozusagen neben meiner klinischen Tätigkeit für Hebel hatte, digital Menschen zu erreichen. Also das ist mein tiefstes Warum, was mich antreibt oder was sozusagen der Ausgangspunkt war, weil ich gesehen habe, wie man mit digitalen Lösungen durch Podcast damals schon Menschen erreicht. Und als ich damit aufgehört habe, gab es richtig Ärger von der Community. Was machst du da? Du kannst uns nicht alleine lassen. Das war dann alles schon sehr persönlich und auch politisch. Das wollte ich nicht mehr, weil ich natürlich Medizinerin bin. Aber ich habe sehr viel über Technologie, über digitale Lösungen, ganz viele Tools kennengelernt und bin ein Tech-Nerd geworden. Und das hat mich sehr begeistert, dass ich dann schon vor über 10 Jahren einen der größten internationalen Digital Health Unternehmen hier in Hamburg wechselt bin, damals zu der Gaia Group und habe dort wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt in digitaler Patientenversorgung. Zu einer Zeit, wo das noch keiner gemacht hat. So, und dann jeweils immer aus der Perspektive des Arztes, der Therapeutin, aber auch, wie können wir digitale Lösungen nutzen, um dem Patienten ein besseres Erlebnis zu ermöglichen, aber auch den Mitarbeitenden. Und das hat mich natürlich sehr geprägt. Und da war ich einige Jahre dann zwischenzeitlich noch in einem Start-up, wo ich ein Team von knapp 100 Ärzten telemedizinisch aufgebaut habe in Deutschland, wo wir Patienten betreut haben, auch. Und dann bin ich da raus und dachte, ja, was mache ich denn jetzt mit all diesem Wissen? Weil das, was ich dort erlebt habe, die letzten 5-6 Jahre, ich habe da auch die klinische Leitung gehabt und mit vielen, vielen Therapeuten und Ärzten zusammengearbeitet, auf einem völlig anderen Level als das, was ich aus der Praxis und Klinik kannte. Da dachte ich, ich kann so gar nicht zurückgehen. Also das halte ich so nicht aus.
Da hast du das Innovation-Dilemma umgekehrt gehabt, ne? Dass du eigentlich schon weißt, wie es besser gehen würde. Genau. Aber
genau. Genau, und dann da habe ich natürlich immer mehr erfahren von dieser Digital Health Bubble, ja, in die wir uns alle bewegen. Und ich fand das total faszinierend und interessant und dachte, hä, da entsteht ja so eine Parallelwelt zu der Medizinerwelt, die ich sonst kenne. Ja, und wir schuften da in den Kliniken, machen Nachdienste, keiner weiß mehr, wann er zur Ruhe kommen soll. Die Gesundheitsberufe oder die Leistungserbringer gehen am schlechtesten mit sich selbst um. Das hat mich massiv frustriert, weil es eigentlich so ein schöner Beruf ist und wir haben das studiert aus einer großen, also ich zumindest, einer großen Leidenschaft und Liebe zum Körper, zur Medizin und zum Menschen. Und das ist auf dem Weg verloren gegangen oder es geht vielen verloren. Und das hat mich sehr frustriert. Und dieser Gap war für mich schwer aushaltbar, habe mich aber trotzdem entschieden, wieder zu einem Teil auch wieder in die Versorgung, in eine Ambulanz zurückzugehen. Ich arbeite in einer neuropsychiatrischen Ambulanz auch noch, wo ich extra auch den Kontakt zur Basis und zu der realen Versorgung halten will. Und ich möchte mit diesem Podcast eine Brücke schlagen zwischen diesen beiden Welten, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Ja, der Health Bubble, sage ich am liebsten gerne, stopp mal langsam, ihr müsst mal die anderen mitnehmen. Und den anderen sage ich, wacht mal auf. Ja, und ich möchte mit diesem Podcast sozusagen inspirieren, Ängste nehmen und auch die Unternehmen den Ärzten authentisch darstellen. Also mir ist es wichtig, nicht da irgendwie so zu sagen, jetzt kauf dieses Tool oder sowas, sondern zu zeigen, darum haben die das gegründet, das hast du davon und das ist die Lösung und das kannst du jetzt schon nutzen. Also sehr pragmatisch, alltagsnah und ich versuche so gut, es geht natürlich diese Buzzthemen, dieses Wort Digitalisierung ist für Ärzte ein massives Reizwort, aber auch KI, ja, das hat so gar nichts mit dem zu tun, wenn man morgens in die Klinik fährt und sich das Gefühl hat, man landet wieder in 1995.
Oh, da muss ich aber sagen, ich habe jetzt gerade heute Morgen eine Studie von Google Cloud gelesen, dass ja 13% oder 14% der Ärzte in ihrem Alltag schon mit KI arbeiten. Also wir sind unterrepräsentiert in der Gesundheitsbranche, aber ich fand es irgendwie besser, als unter die berühmten 12%-Hürde zu gelangen.
Ja, sagen wir mal so, nach jetzt 152 Folgen, wenn wir ausstrahlen, werden es 152 sein. Wie steht es denn um die Digitalisierung der Ärzteschaft, auch wenn ich jetzt Angst habe, das Wort Digitalisierung zu benutzen?
Das frage ich immer in meinem Podcast. Ne? Wo steht ihr gerade auf einer Skala von 0 bis 10?
Ja. Dann.
0 ist so, wir haben noch gar keine Ahnung und 10 heißt, wir haben ganz viel Ahnung. Und das ist eine trickige Frage, weil was bedeutet das eigentlich wirklich? Bedeutet das eigentlich nur so bestimmte Software aufspielen und dann läuft es, sondern hat das auch was damit zu tun, wie man irgendwie Prozesse einfacher, leichter gestaltet und das hat auch was mit der Haltung und der Einstellung zu tun. Also da gibt's, das versteht jeder sehr unterschiedlich.
Die sagen bestimmt 5.
Ja.
4, 5.
Nee, sogar noch höher. So manche Universitätsprofessoren sind sogar ganz mutig und sagen so, ja, bei mir ist es gerade mal eine 2. Das ist immer sehr witzig. Also da ist noch sehr viel zu tun. Mhm. Aber es gibt auch wirklich Vorreiterkliniken. Also,
was für dich eine Vorreiterklinik, falls man mal hin muss irgendwo und sich das aussuchen kann?
Es war eine Klinik, die haben wir auf der Demie, mit denen war ich in einem Vortrag aus Augsburg. Ich glaube, Uniklinik Augsburg. Mhm, und ich finde Asklepios auch, Frau Dr. Czeksa-Dee war gerade bei mir im Podcast, auch sehr von der Haltung und von der Führung sehr modern. Mhm. Ob das jetzt schon alles immer so im Alltag spürbar ist, sei dahingestellt. Ich arbeite dort nicht, aber ich glaube, entscheidend ist immer, wer ist da an der Spitze, wer hat das Sagen und wenn da die Person passt, dann wird auch alles andere folgen und sich anpassen. Aber nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es ist sehr breit, wir haben alles von 0 bis 10. Mhm. Typisch für eine Transformation.
Wenn ich ein anständiger, guter Arzt bin, mit dem du zufrieden wärst, welche Note auf der Digitalisierungsskala sollte er haben? Es ist schon klar, dass man, dass man keine 10 erreichen kann, aber wo sagst du, das ist ein guter Standard, ein guter State-of-the-Art-Standard?
Also 7 sollte er nach meinem Anspruch mittlerweile schon haben, aber das schaffen wenige.
Also ich finde es ganz interessant, ich habe gerade ja meinen Wohnort gewechselt, ein bisschen weiter raus in den Süden Hamburgs und habe jetzt das zum Anlass genommen, meine Standardärzte mal zu challengen und mir zu überlegen, kann ich dort vielleicht andere Ärzte finden. Und mein erster Erfolg war jetzt eine neue Zahnarztpraxis, die tatsächlich in einem sehr, sage ich mal, vorstädtischen Umfeld ist. Und ich habe eigentlich gar nichts erwartet und habe das digitalste Gesundheitserlebnis gehabt, schon seit langem, habe ich darauf gewartet, dass mir sowas mal begegnet. Von der digitalen Anamnese und dem Einchecken über ein Tablet, bis dann die KI mir gesagt hat, dass mit meinen Zähnen alles in Ordnung ist, nachdem es ein Röntgenbild gegeben hat. Da habe ich mich natürlich gleich mit der Ärztin über Digitalisierung im Gesundheitswesen unterhalten und sie sagte, sie versuchen alle Prozesse in dieser Zahnarztpraxis digital abzubilden. Und das ist ihr Anspruch. Und da dachte ich so, wow, das ist jetzt für mich Benchmark und die anderen Ärzte müssen sich jetzt damit messen lassen.
Das hört sich schon nah an der 10 an, oder?
Ich würde auch sagen, die sind 7, weil, ne, also wir hatten ja vorhin auch so über, wie kann man EG-Leistungen noch vielleicht ein bisschen more convenient abrechnen, ne, wie kann man da auch Systeme noch anbieten, also vielleicht auch gerade für Zahnärzte, aber ich fand die locker auf einer 7.
Was mich brennend interessieren würde, wenn dieser Arzt eine 7 bekommen hat nun, was ist denn ein digitales Grundtoolset, was ein Arzt heute seinen Patienten eigentlich bieten sollte oder womit seine Praxis ausgestattet sein sollte. Hast du so ein Basisset, was du erwartest, wo du sagst, das ist okay, also wir reden jetzt nicht von State of the Art oder High Class, sondern das ist okay.
Es hängt natürlich davon ab, was für eine Fachrichtung du hast, ne?
Machen wir mal als so eine Hausarzt, MVZ, ne?
Wenn du jetzt mit einem Punkt herausgreifen, den ich sehr relevant und wichtig finde, ist die digitale Anamnese. Das heißt, ich weiß schon, der Patient kommt und es wurde schon ungefähr festgestellt, okay, ist das jetzt wirklich was Akutes oder nicht? Und er hat die Anamnese und alle seine Bedürfnisse schon vorab thematisiert und ich kann das schon vorher einsehen. Viele Hausärzte sagen mir, das brauche ich jetzt gar nicht, weil ich den Patienten schon kenne, aber besonders bei Fachärzten ist das sehr relevant, weil diese Vorinformation mir helfen kann, den Patienten entweder vorzuziehen terminlich oder aber auch mehr Zeit einzuplanen und mich auch schon sozusagen darauf einzustellen, was erwartet mich jetzt eigentlich. Ja?
Wie würde das aussehen? Würde man dann zum Beispiel schon zu Hause so einen Anamnesebogen zugesendet bekommen oder im Wartezimmer?
Ja, also am besten ist es natürlich zu Hause und natürlich am besten per App oder digital auf einer webbasierten Plattform. Das gibt schon Hersteller, die das genauso anbieten, ihren Patientinnen und Patienten und natürlich da in der Praxis unheimlich viel Zeit ersparen, auch schon diese ganzen Datenschutzerklärungen ausgefüllt werden können. Ne? Das finde ich eine wichtige Voraussetzung.
Kannst du da auch ein Beispiel nennen oder eine Lösung, die du jetzt besonders gut findest oder mehrere?
Ja, also wenn ich da gut finde, die auch schon bei mir im Podcast waren, war Idana. Und die haben schon eine große Platzersparnis oder besser gesagt Zeitersparnis dann wiederum in der Praxis. Und der Arzt kann sich besser auf den Patienten oder die Ärztin darauf einstellen. Aber was ich natürlich auch wichtig finde von den digitalen Tools, ist das Thema der digitalen Gesundheitsanwendung, weil wir dort ein neues Werkzeug haben oder eine neue Option an Therapie dem Patienten mitzugeben und nicht ohne Hände dazustehen, weil wir uns auch häufig dann auch hilflos fühlen, wenn wir nicht wissen, was machen wir mit diesen Leuten weiter und wie können wir die weiter betreuen, weil wir nicht die nötigen Ressourcen haben, die die Patientinnen und Patienten brauchen. Und das ist eine gute Möglichkeit, die Patienten viel mehr mit in ihre Therapie einzubeziehen und zu empowern, weil das ist der Beginn einer völlig neuen Arzt-Patienten-Beziehung, wenn wir mehr Technologien mit einbeziehen. Du hast das schon gemerkt heute, wenn du so ein Tablet hast und du guckst mit dem Arzt zusammen auf einen Monitor und er erklärt dir was, da gehst du in so eine neue partnerschaftliche Beziehung.
Total, ja.
Ich sage halt auch immer und allen, die mich fragen, wie sie ihre Praxis einrichten sollen, sage ich immer, bitte stellt keinen Schreibtisch mehr zwischen Arzt und Patient. Da kann von mir aus ein Schreibtisch stehen, aber ich finde es wichtig, dass wir zusammen da hinkommen, auf einen Bildschirm, auf einen Monitor zu gucken und den Patienten mit einzubeziehen. Ne? Es geht um ihn und wir sind ja Begleiter, aber wir sind nicht mehr der da vorne im Driver Seat sitzt, sondern das ist der Patient.
Also Stichwort auch smarter Patient, selber auch so ein bisschen Verantwortung übernehmen.
Nicht nur ein bisschen, komplett. Ja, also ich sage jedem meiner Patienten, wissen Sie, schön, dass Sie da sind, aber Sie am Ende sind Sie mehr Experte als ich. Das möchte ich. Und dann gucken Sie mich mal kurz an. Also natürlich kann man das nicht mit jedem Patienten machen. Ne? Man muss auch immer auf die Kompetenz angucken, Bildungsgrad, wie alt sind sie und so weiter.
Aber das ist ja schon wirklich ein totales Umdrehen der Beziehung. Also als ich damals mit 18 meine Ausbildung gemacht habe, wir haben natürlich alle Ärzte bewundert und waren die Heroes. Und es war in der Hierarchie total klar. Und die Patienten, die haben also wirklich stramm gestanden, wenn Visite war. Und man selber hat das ja bei sich manchmal auch, also muss ich auch mir eingestehen, dass ich manchmal da auch einfach so in diese Lean-Back-Situation gehen möchte und sage so, jetzt mach mal wieder, ne, dass es mir besser geht. So.
Ja, wenn es einem schlecht geht, möchte man auch die Verantwortung abgeben, ne? Und man möchte ja Hilfe, man geht ja dahin, die Leute sind hilflos und packen dann die Sachen dahin und sagen, jetzt hilf mir. Auf alle Fälle, natürlich muss man den Patienten unterstützen und die Frage ist, wie weit ist er dazu auch fähig? Aber ich finde, wir dürfen mehr dahin kommen, ihnen auch wieder mehr Verantwortung zuzumuten und ihn auch zu empowern, sich selbst zu informieren und sich aufzuklären über seinen Gesundheitszustand, weil wir werden es gar nicht mehr schaffen, alle Patientinnen und Patienten zu versorgen. Also die Gesundheitskompetenz muss größer werden und wir Ärztinnen und Ärzte haben trotzdem noch in Zukunft genug zu tun, weil es einfach ein Missverhältnis ist und wir ja sowieso nicht mehr alle so versorgen können, wie wir es eigentlich wollten, ja.
Das heißt, wenn wir eh nicht mehr alle werden richtig versorgen können, wenn der Patient stärker für sich selbst Verantwortung übernehmen muss, all dabei hilft die Digitalisierung. Was muss passieren, um das Thema in der Ärzteschaft weiter voranzubringen? Also bremsen die Ärzte noch? Bremsen die Patienten, dass die das gar nicht wollen? Fragen wir erstmal, wer bremst da oder bremst überhaupt irgendjemand aktuell?
Also es gibt nicht den einen oder die andere. Das ist ein sehr multifaktorielles Geschehen, kann man so sagen, ja.
Dann dröseln wir mal die Ebenen auf.
Ja, ja, also die Ärzteschaft ist jetzt nicht, also die sind der Digitalisierung durchaus offen und offengestellt, also nicht alle.
Haben wir ja an den 13,4% schon gesehen, das fand ich auch enorm.
Nein, also so ist es nicht, aber da gibt's Blockaden und ich habe das jetzt letzte Woche, ich war auf der Health-Tech-Konferenz in München gewesen, da habe ich sehr schön gesehen, mir wurden wieder unfassbare, geniale Möglichkeiten, digitale Technologien und Tools vorgestellt, wo ich sage, bitte sofort in jede Klinik, in jede Praxis sofort rein. Diese Arbeitserleichterung und der Spaß, der da zurückkommen würde, wäre gigantisch. Aber häufig wird es blockiert, weil, ganz banal, das Krankenhauszukunftsgesetz läuft aus, die Gelder sind aus. Das sind auch viele politische Entscheidungen und Entscheidungen auf kaufmännischer Ebene. Also die Medizin läuft ja. Also die Qualitätsverbesserung, die sehen die nicht. Die können das irgendwie noch nicht so richtig messen. Was kommt denn am Ende dabei raus, wenn wir jetzt dieses Tool wirklich anschaffen? Schaffen wir denn wirklich mehr Zeit beim Arzt? Was machen wir denn damit? Also die erkennen noch nicht die Ergebnisse. Das heißt, viele dieser Technologien werden einfach noch gar nicht eingeführt, weil sie nicht auf den ersten Blick erkennen können, was drückt das in Zahlen aus. Und es sind in den Kliniken nicht unbedingt die Ärzte, die da die Entscheider sind, was da jetzt eingeführt wird oder nicht. Aber ich glaube, an den Stellen besteht die Blockade. Also die Bereitschaft ist an vielen Stellen schon da. Aber es kommt einfach nicht bei den richtigen Leuten an. So. Zum Teil. Aber auch wiederum an anderen Stellen werden Tools oder Technologien eingeführt und die werden nicht genutzt, weil wiederum da die Leute nicht richtig mitgenommen werden. Und so ein Workshop einen Nachmittag, jetzt mach das mal, funktioniert nicht. Ja, also so ein Prozess muss über eine längere Zeit vorbereitet werden. Stichwort blödes Change Management. Aber die Menschen, die in der Klinik arbeiten, die haben eine andere Kultur, andere Werte, andere Vorstellungen, wie sie mit Menschen arbeiten wollen. Und die muss man auch immer wieder sagen. Es geht nicht darum, wird auch mal wieder die Frage gestellt, das ersetzt werden, sondern es muss leichter werden. Und das müssen sie sofort spüren. Und was wir Menschen aus der Medizin, André, vielleicht kannst du es auch bestätigen, nicht kennen, und was auch viel von Kollegen kritisiert wird. Der eine Punkt ist natürlich, es muss vieles schon wissenschaftlich wirklich die Evidenz da sein, das muss bewiesen sein. Und das andere, es muss ein fertiges Produkt sein. Und in der Softwareentwicklung gibt es iterative Prozesse. Es gibt kein Produkt, was fertig ist. Das kennen wir aber aus der Medizin nicht, weil da geht's um Leben und Tod und da müssen wir uns drauf verlassen können. Und dieses iterative Vorgehen, dann wir bringen das auf den Markt, aber im Sinne eines MVP, aber es ist noch nicht ganz fertig. Also so die kleinste Version, die man schon rausbringen kann, das ist Das haben wir nicht gelernt. Das kennen die Menschen im Gesundheitswesen, also die am Patienten arbeiten, nicht. Eine Klinik ist sozusagen, da besteht einerseits aus denen, die am Patienten sind, und es ist auch ein IT-Unternehmen. Also das ist so eine Mischung. Und da sind wir noch nicht.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Ich finde das ganz interessant, dieses Argument, was ich auch immer so gar nicht richtig im Kopf hatte, aber hast du vollkommen recht, dieses mit welchen Werten und Vorstellungen habe ich diesen Beruf ergriffen und wie möchte ich meine Arbeit auch ausführen. Ich glaube, das ist im Vergleich zur Industrie oder zu anderen Fertigungsberufen natürlich auch ein ganz starkes Argument, dieses ich möchte diese Art der Arbeit am Menschen so tun, wie ich sie getan habe, und das ist vielleicht auch auf so eine gewisse Art und Weise innovationsfeindlich im ersten Moment. Und wir erleben das bei unseren Kunden bei The Medical Network auch genauso, dass wir wirklich immer wieder auf das Evidenzthema kommen müssen und auf Use Cases. Also tatsächlich, wie haben wir das eingesetzt? Wie hat es funktioniert? Was sind auch ganz harte Ergebnisse von so einem Test? Und dass das, glaube ich, so unsere Stellschrauben sind, um auch dann Ärzte und medizinische Direktoren und wen auch immer oder auch Pflegekräfte zu überzeugen. Ja,
ja, wobei ich jetzt gerade gehört habe, dass viele Pflegekräfte sehr offen sind, weil die so am Ende sind. Ja. Die sagen, gib mir alles, was mir hilft. Aber Zahlen, Daten, Fakten zählen in der Medizin. Ja, und da geht es um eine Wissenschaft und wir müssen wirklich in Anführungsstriche Wirksamkeit nachweisen und Beweise haben, weil es geht um Menschen, die wir versorgen, und das muss Hand und Fuß haben. Also jetzt bei diagnostischen, therapeutischen Tools, klar, das müssen Medizinprodukte sein und das muss handfest sein. Aber jetzt zum Beispiel bei Organisations- oder Prozesstools, ja, da kann man vieles viel früher einsetzen. Aber dann kommen wir zum anderen Problem noch, was diese Kultur oder das Kulturthema angeht. Das ist ja häufig auch ein Vorwurf von vielen Leistungserbringern, während die Leute auf diesen Konferenzen rumlaufen oder auch während der DEMEA war das häufig ein Vorwurf, sitzen wir hier in der Klinik und halten hier die Stellung und sind in der Versorgung tätig. Wir haben gar keine Zeit, uns um solche neuartigen Themen zu kümmern. Damit haben sie auch wirklich recht an vielen Stellen. Und ich rede immer gerne von so einem vierstufigen Modell. Also ich weiß nicht, ob ihr da schon mal von gehört habt. Es gibt für mich diese unbewusste Inkompetenz, dann die bewusste Inkompetenz, die bewusste Inkompetenz und die bewusste Kompetenz. Und viele meiner ärztlichen Kollegen befinden sich auf der Stufe der unbewussten Inkompetenz. Ich war vor einem halben Jahr beim Kollegen von mir, ehemalige Kommilitone in einer großen HNO-Praxis, und dann guckte ich so, was er da machte, und meinte er so, ich so, was machst du da? Dann saß er an seinem alten Rechner und tippte mit zwei Fingern. Ja, ich muss noch dokumentieren den letzten Patienten. Ich so, das ist nicht dein Ernst. Das machst du jetzt hier nicht wirklich. Ach, Alex, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich so, du, bitte, ich guck dir das und das mal an. Und dann hat er sich das nächsten Tag besorgt und hat mir Dankesmails geschrieben, so, ha, das ist so schön.
Ich meine, diese Magic Moments mit Digitalisierung und Technologie haben wir ja alle permanent. Also das muss ja jetzt nicht unbedingt nur im Gesundheitsbereich sein, sondern das kann ja auch irgendwie ChatGPT, ne? Als ich das jetzt vor ein paar Monaten das erste Mal ausprobiert habe, ich echt so, das ist ja ein Game Changer. Ja. Also seitdem gehe ich überhaupt nicht mehr auf Google, ja, muss man ja sagen. Und das ist, glaube ich, da ist auch so ein bisschen das, wo wir ja immer darauf hinarbeiten, diesen Punkt und diese Leidenschaft zu wecken für dieses Annehmen und auch wirklich Suchen und Einsetzen von Technologie. Und das ist, glaube ich, schwer zu ermitteln, wann dieser Moment ist.
Es gibt drei große Treiber für Transformation. Mhm. Der erste ist Faulheit. Also, dass man einfach schlichtweg, dass das Leben einfacher wird.
Ja.
Der zweite ist Notwendigkeit und Druck, wie bei diesem wunderbaren Beispiel. Ja. Also da war die Not war so groß, das zu schaffen, dass man dann bereit war, sich zu ändern. Und der dritte große Treiber ist Geld verdienen. Wir lernen an diesem Beispiel auch noch, der Educational Ansatz. Es braucht jemand, der die Menschen unterstützt und die Ärzte unterstützt und ihnen sagt, das ist möglich, das kannst du machen, schau dir das mal an. Das ist das, was Ärzte brauchen.
Ich würde trotzdem gerne nochmal auf die Ursprungsfrage zurückkommen. Du hast ja nach den Must-Have-Tools oder dem, was auch wirklich schon gut funktioniert für Hausärzte oder MVZs. Also wir haben ja jetzt einmal die digitale Anamnese gehabt. Praxismanagement, hattest du da auch schon was zu erwähnt, weil dass die Zuhörer jetzt vielleicht auch mit so einer kleinen Liste irgendwie hier rausgehen können und sagen, okay, das schaue ich mir mal an. Das sind so 2, 3 Anwendungen, auch Organisation gerne, ja, die es auch schon gut am Markt gibt und die eigentlich auch nicht so viel auf, weil es könnte ja ein Anfang sein, weißt du?
Ja, ich kann natürlich am meisten zu denen sagen, die bei mir natürlich im Podcast drin waren und die ich schon kennengelernt habe.
Idana kann ich übrigens auch bestätigen, war bei mir auch schon drin. Ich glaube, wir sind beide auch Nelly-Fans, ne? Ja, Nelly Solutions.
Nelly, ja, Nelly ist auch fantastisch gut. Also der Podcast und Videocast ist noch nicht draußen, aber unbedingt sehenswert. Eine sehr unterhaltsame Folge. Mhm.
Und du hattest vorhin auch nochmal so in deinen eigenen Worten so gut erklärt, wie du das tatsächlich auch berätst. Wenn du sagst, Mensch, ihr müsst euch mal Nelly anschaffen, kannst du nochmal kurz sagen, was die genau machen, welche Situationen die erleichtern?
Die haben, also die waren immer so bekannt unter der Idee, Zahnarztpraxen bei der Abrechnungssoftware zu helfen, aber die machen mehr, auch viel mehr, die unterstützen auch bei den Prozessen und auch bei der digitalen Anamnese. Und nicht nur in Zahnarztpraxen, sondern auch in allgemein anderen Praxen.
Mhm. Und also ich glaube, es ist auch dann dieses ganze Consent-Management ist damit auch alles erledigt. Ne? Genau, und man kann und damit auch bezahlen.
Genau, du kannst wirklich also mit per Handy bezahlen, also sozusagen PayPal und Co., was man so kennt, und nicht mehr mit Überweisungsträger und so weiter. Und das ist wirklich die, also Gott, ich weiß es jetzt nicht ganz genau auswendig, aber die einzige Factoring-Software, die komplett digital läuft.
Lass uns doch mal auf das Thema Sprache, also Patientenberichte. Was hast du deinem Kollegen empfohlen?
Na, den habe ich einfach Medical Dragon empfohlen. Die waren noch nicht mal bei mir.
Von Nuance jetzt zu Microsoft
von
gehörend.
Nuance,
ne?
Genau. Dann war jetzt da noch DubiDoc. DubiDoc ist auch ein Terminplanungstool, die sehr viel Fokus auch auf Ressourcenplanung von Mitarbeitern legen.
Wie ist es mit Telefonmanagement?
Genau, da war eine sehr unterhaltsame Folge mit der Vitas AI, mit dem Gründer Thomas Bäumler und dem HNO-Arzt Herrn Unkelbach.
Dein Namensgedächtnis ist phänomenal.
Ja, also eine Folge. Ich dachte so, Telefon-KI-Assistenz, das ist echt schwierig, besonders in so manchen Praxen. Es haben sich dann Nachbarn mir sogar Psychiater gemeldet, die gesagt haben, sie hätten sich das nie vorstellen können, besonders in so einem sprachintensiven Fach, eine Telefon-KI einzusetzen, die sie danach sich besorgt haben. Wer war denn noch bei mir? Jetzt muss ich mal kurz überlegen.
Oder was haben wir noch für Prozesse in so einer Praxis, wo du sagst, Mensch, das könnte man heute auch schon wirklich gut digital abbilden.
Was ich ja super finden würde, ist, wenn ich nach dem Arztbesuch nochmal Hintergrundinformationen bekommen würde per E-Mail.
Ja, oder vielleicht auch den Arztbrief, also der aufgenommen wurde, dann.
Am besten eine Checkliste, was ich jetzt machen muss.
Ein Kollege von mir aus Klepus, das ist der Dr. Sebastian Kasur, hat vor 1,5, 2 Jahren haben die ein Startup jetzt gegründet, weil er so unzufrieden war mit den KISS- und PolVS-Herstellern. Das heißt, Elea AI, dieses Tool kommt jetzt gerade raus. Und zwar ist das möglich, dass über ein Tablet wird zwischen Arzt und Patient gelegt und das hört die Anamnese mit. Und dann geht der Patient raus und sofort wird die Epikrise geschrieben, also sozusagen eine Zusammenfassung. Also es wird sozusagen so in Text umgewandelt und es werden auch schon, also das ist immer noch in der Entwicklung, Diagnoseempfehlungen werden sicherlich irgendwann mal möglich sein, aber auch natürlich die richtigen Einträge in das KISS-System. Also es gibt Schnittstellen natürlich und was auch kommen wird, was ich fantastisch finde, ist, wenn der Patient rausgeht und dann sofort einen Arztbrief in seiner für sich verständlichen Sprache mitbekommt. Und die Kollegen, die das jetzt austesten, gerade in Pilotprojekten jetzt hier in Hamburg, sagen, das ist ein Game Changer. Ich finde es fantastisch toll, dass wir nicht mehr tippen können. Und das ist auch meine Vision von der Zukunft, dass wir eigentlich alles mit Sprachsteuerung machen und dass wir diese, in Anführungsstriche, Alexas oder Tools oder Tablets einfach auf den Tisch haben. Der Patient zustimmt, das unterschreibt und dann läuft das einfach. Und ich kann den Patienten wieder in die Augen gucken und brauche gar keinen Schreibtisch mehr.
Ich bin ja auch immer total neugierig, was der da so tippt über mich, ne? Und manche Sachen sind dann grün und manche rot und so. Und denke ich so, ja, was hat denn der da jetzt aufgeschrieben?
Ja, aber das Tolle ist, diese speziellen KIs haben sogar die Fähigkeit oder die Möglichkeit, solche Smalltalks rauszuschneiden. Ja, ja. Die erkennen das und löschen das raus. Was ich auch sehr spannend finde, was aber, ich weiß nicht, noch nicht so vielen Kliniken eingesetzt wird, weil viele immer Angst wahrscheinlich vor Microsoft haben. Es gibt auch von Microsoft ein neues Tool, das Azure AI. Das macht klinische Entscheidungsunterstützung. Und zwar ist es da möglich, das wurde mir auch mal präsentiert, dass man die Leitlinien, also das ist nicht an diesem großen System weltweit, also nicht mit den USA verknüpft, wo man wirklich in diese Software die Leitlinien einspielt und dann per Sprachsteuerung sagt, bitte gebe mir bitte den und den Hinweis zur Medikation, und dann diese KI wirklich nur in diesen Leitlinien nachguckt, weil das medizinische Wissen nimmt so schnell zu, das kann kein Arzt wirklich mehr erfassen. Und wir brauchen diese Unterscheidungsunterstützung. Mhm. Aber klinische Unterscheidungsunterstützung in der Klinik habe ich noch nirgends gehört, dass jetzt wirklich schon regulär in der Versorgung eingesetzt wird. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein Appell an alle Klinikleiter oder überhaupt an alle Entscheider an diesen Stellen, die da ja Dinge einführen oder sie wiederum auch nicht einführen. Wenn ihr es nicht macht, die Ärztinnen und Ärzte, aber auch alle anderen im Gesundheitsberuf, suchen sich den schnellsten und einfachsten Weg. Und dann machen sie es über ihr Handy und nutzen doch ChatGPT. Und glaubt mir, ich kenne sehr viele, die das machen. Und die Leute suchen sich Parallelwege, ja. Und das finde ich echt schade. Und deswegen bin ich dafür, wirklich zertifizierte, gute Produkte, die sicher sind, datenschutzkonform einzuführen und dann mit denen eine bessere Qualität in der Patientenversorgung zu ermöglichen. Aber nicht nur das. Ganz wichtig ist, eine gute digitale Praxis um Klinik ist ein Wettbewerbsvorteil, um noch Mitarbeiter zu finden. Man findet keine mehr. Ich kriege so viele Anfragen, ob ich irgendwo Chefarzt werden will. Ich so, also unabhängig davon, dass es nicht zu mir passt, ist, sage ich so, wie digital ist Ihre Klinik? Hä, wie? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also die ganzen Personalfirmen, die kümmern sich auch nicht um das Thema. Ich spreche auch mit vielen Personalbeschaffungsfirmen, die mich fragen, wo kriege ich die Ärzte her? Dann sage ich immer, ja, ihr müsst auch mal den Ärzten, natürlich ist wichtig, wo der arbeitet, wie viel Geld er bekommt und so. Aber ich möchte in keiner Klinik mehr arbeiten, die im Level hat wie vor 30 Jahren. Und viele können das nicht bieten. Aber das sozusagen auch in die Anzeigen zu schreiben, wie ist das Level, wie ich dort arbeiten kann, ist ein nicht unerheblicher Vorteil für die Zukunft, um noch gute Leute zu finden.
Das finde ich total spannend. Also es gibt ja auch schon so erste Untersuchungen und Auswertungen, ob das als Marketing, ne, also wenn man das überhaupt als Marketing bezeichnen kann, dem im Fall wäre es Employer Branding, aber auch in Patientenrichtung kann man natürlich mit diesen Argumenten und mit dieser Modernität auch vielleicht auch so im Reha-Bereich, wo man frei wählen kann, also wo es keine Akutbetreuung gibt, sondern dass man sich wirklich dann auch eine Klinik sucht, die vielleicht einen Da Vinci-Roboter für irgendeine OP einsetzt und man weiß, das ist irgendwie das Beste, was man kriegen kann. Das ist, finde ich, noch total unterrepräsentiert. Also ich habe ja jetzt auch versucht, mein neues Set an Ärzten und so zusammenzustellen, und aus der Außendarstellung dieser Zahnarztpraxis zum Beispiel habe ich überhaupt nicht erkennen können, was mich da erwartet. Ja. Die junge Ärztin, die dort mit mir dann auch dieses tolle Gespräch hatte, die war noch nicht mal auf der Website. Insofern ist das, glaube ich, auch noch eine Aufgabe, die wir viel stärker auch bei Medical Network natürlich mit den Kunden anbieten müssen, sodass das auch ein USP ist. Auch Unternehmen, die solche Dienstleistungen oder Anwendungen herstellen, die haben natürlich auch vielleicht einen Vorteil, Entwickler zu bekommen, weil sie etwas entwickeln, was in einer Art von Purpose hat. Das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Teil, wo wir viel mehr drüber sprechen müssen und damit auch richtig angeben, weil ich finde, es gibt ja schon total viele gute Beispiele. Und in diesen Peer Groups glaube ich auch ganz fest daran, dass die untereinander sich auch total gerne Tipps geben.
Genau, man gibt sich in der Community untereinander Tipps, was gut funktioniert. Die Mundpropaganda ist eigentlich immer das Beste, was es gibt.
Ja.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht nur die CEOs oder die Gründer von Unternehmen einlade, sondern auch immer Ärztinnen und Ärzte mit hineinnehme, die wirklich aus der Praxis von Beispielen berichten können. Weil, ich weiß nicht, wo ich das her habe, aber das ist auch so, Ärzte kaufen gerne von Ärzten.
Naja, meisten. Kollegen, ne? Also ich vertraue natürlich auch einem Unternehmerkollegen, der eine Agentur führt. Ja. Wenn der mir sagt, der hat da jetzt ein tolles neues Billing-Tool, dann sage ich, her damit, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja,
ja, also das, genau, das ist ja so eine unbewusste Ebene, da fühlt man sich irgendwie miteinander verbunden, ob positiv oder auch mit dem Leidensdruck oder was auch immer, was man fühlt. Und das schafft Vertrauen und ja, das Vertrauen ist das A und O.
Ich glaube auch, ein wichtiger Beitrag ist auch, dass wir draußen in der Öffentlichkeit noch viel mehr Platz für solche Themen finden und zum Beispiel auch PR, das ist ja so mein Metier auch. Und du sagst gerade, Referenzen und Empfehlungen von Kunden an Neukunden ist ja so das stärkste Tool für Reputation. Also ne, man kann sich das ja selber nicht geben, sondern Reputation erlangt man ja nur durch Dritte. Und da spielt da halt auch der Fachjournalist oder der Journalist der Ärztezeitung oder auch ein Journalist von einem IT-Krankenhausjournal oder wie auch immer eine entscheidende Rolle. Wir haben ja viele Unternehmen, die wir in diesem Bereich betreuen. Und das ist noch ein totaler Wettbewerbsvorteil, weil ganz viele gar nicht drüber reden, was sie Tolles haben. Du hast ja auch erzählt, das ist immer so dieses, das muss erst perfekt sein. Viele Mediziner entwickeln ja auch digitale Anwendungen aus der Not heraus. Und die sind ja auch diesem, es muss ein fertiges Produkt sein, es muss schon fertig sein. Ich darf auch nicht über die Idee reden. Und wir haben jetzt zwar schon 3 Studien gemacht, aber ich möchte gerne noch eine 4. und 5. Und erst dann darf ich drüber reden. Und das ist aber etwas, was wir gerade brauchen. Diese Öffentlichkeit schaffen und das auch positiv besetzen, dass Technologie auch was Gutes ist in dem Kontext.
Ich wünsche mir da auch mehr Öffentlichkeit und Mitsprache von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, dass wir das nicht nur anderen überlassen. Und das passiert nämlich häufig, dass dann sehr viele Player in diesem Markt, im Gesundheitsmarkt sind, die sich selbst zu dem neuesten Gesundheitsgott erkoren haben, die aber irgendwie von Medizin im Grunde wenig Ahnung haben.
Naja, oder die Hidden Champions, die so lange warten mit ihrer perfekten Lösung, dass sie dann so langsam wie eine kleine Primel eingehen, weil ihnen das Geld ausgeht. Ja, das haben wir ja auch schon oft erlebt. Ja.
Ja, nur weil man gut forscht und gute Wissenschaft macht, heißt es noch lange nicht, dass man gut gerne in der Öffentlichkeit steht, aber man braucht halt die Kombination und dafür gibt es ja euch, dass ihr die Leute ins richtige Licht setzen könnt.
Das ist ein gutes Stichwort. Wir halten fest, wir haben gelernt, dass die Digitalisierung in der Ärzteschaft auf einem Weg ist. Ob es ein guter Weg ist, es ist ein Weg auf jeden Fall und es geht voran und das, was es braucht, ist...
Es ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ja. Es geht ja eher um, wie schnell können wir sein und wie schnell adaptieren wir und dass sich viele Dinge zum Besseren wenden, sei es nun organisatorisch oder was den medizinischen Fortschritt angeht, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ne? Also eine gute Sache.
Genau. Es ist eine sehr gute Sache, die geht voran, die gute Sache. Und was ich sagen wollte, ist, dass wir uns einig sind, dass es noch mehr Kommunikation braucht, mehr positive Kommunikation braucht. Es braucht mehr Best Cases, mehr Mut und mehr Freude natürlich. Wir haben die Kompetenz von einmal 150 Podcasts und von 100 Podcasts, also zusammengenommen oder mehr als 100 zusammengenommen, sind es weit über 250.
Sehr gut.
Sehr gut gerechnet, ne? Und es wurde über 200 Mal darüber gesprochen, wie wichtig es ist, zu digitalisieren. Und das ist schon mal ein wichtiger Teil des Weges. Wenn wir nach weiteren 250 Podcasts wieder zusammensitzen, was ist eure Hoffnung als Abschlussfrage? Wenn wir jetzt irgendwo zwischen 5 und 7 waren, wie werden wir die Schulnote bis dahin weiter nach oben bewegt haben?
Ich glaube, wenn wir wirklich eine 7 haben, flächendeckend, also... Und das, was wir gerade besprochen haben an so Basic-Toolsets, also ich glaube, wir haben ja einmal so quer durch den Garten wirklich erprobte und auch sinnvolle Tools vorgestellt, dann wünsche ich mir schon, warte mal, das sind dann ja 4 Jahre, 5 Jahre, dass ich ganz normal standardmäßig das erlebe, wenn ich einen niedergelassenen Arzt besuche. Also, dass ich einen Termin machen kann per App oder mit einem gut trainierten Chatbot. Also ich glaube so ein bisschen an das, was Alexandra skizziert hat mit den Tools und dem wieder sich dem Menschen zuwenden. Das schaffen wir schon in den nächsten 100 Folgen.
Ich frage noch 150, die andere Seite des Tisches.
Ja, das kann ich nur genauso bestätigen und ich würde mir wünschen, dass die technologische Kompetenz und Datenkompetenz in der Ärzteschaft, in der Ausbildung massivst zugenommen hat. Wir müssen ganz neue Dinge lernen, das Studium muss komplett reformiert werden und ich wünsche mir, dass wir wieder besser mit unseren Patienten kommunizieren können. Das wird uns ausmachen, ne? Also wirklich auf die Menschen einzugehen, ihnen wieder in die Augen zu gucken, sich zu trauen. Auch die Kommunikation ist leider in den letzten Jahrzehnten immer weniger geworden, was sehr, sehr dramatisch ist, weil man darüber sehr, sehr viel schon lösen kann, dass ein heilender Faktor ist. Und da sollten wir sehr viel Energie reinstecken, weil es ist eine Frage der Zeit, bis die ersten sehr innovativen Ärzte Avatare in ihrer Praxis hinstellen und die Patienten begrüßen. Und dann frage ich mich, was dann die klassischen Institutionen sagen. Eigentlich dürften sie nichts dagegen sagen, ne? Aber dann kommen wir endlich die Diskussion wieder auf, was ist das ärztliche oder das Arzt-Patienten-Gespräch wirklich wert? Und auf diese Diskussion freue ich mich schon sehr.
Dann freuen wir uns auf die Avatar-Folge, wenn sie denn kommt. Lieber Andrea, lieber Alexander, vielen Dank für dieses wirklich informative und spannende und unterhaltsame Gespräch.
Gerne.
Danke.
Sehr gerne. Wir hätten uns, glaube ich, noch 2 Stunden länger unterhalten können.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.